Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern den Gründonnerstag und wie jedes Jahr hören wir am Gründonnerstag im Evangelium nicht, was wir vielleicht erwarten würden, den Bericht der Einsetzung der Eucharistie, sondern, und Johannes hat dies wohl ganz bewusst so gemacht, er berichtet von der Fußwaschung. Wir können uns denken, dass Johannes wohl auch von den anderen Berichten wusste und wusste, dass andere ausreichend berichten und wollte vielleicht einen Gegenpunkt setzen, wie ein Schlüssel, um zu begreifen, was denn die Eucharistie ist, was sie uns schenken möchte, wozu sie uns beleben möchte. Deswegen haben wir in der zweiten Lesung auch den Bericht von der Eucharistie gelesen, der nicht in den Evangelien steht, sondern von Paulus überliefert ist. Die Fußwaschung in der Eucharistie. Die Fußwaschung als Deutung für die Eucharistiefeier. Die Eucharistie, in der wir feiern, wie Jesus uns aufgetragen hat, tut dies zu meinem Gedächtnis. Tut es immer wieder. Und das, wenn die Apostel haben dies gleich aufgegriffen. Sie haben sich in diesem Rhythmus wohl getroffen, von Anfang an, dem wöchentlichen Rhythmus, am ersten Tag der Woche, und haben gefeiert zu seinem Gedächtnis. Haben begriffen, was sie feiern, mehr und mehr. Endgültig begreifen wir es erst im Himmel. Begreifen müssen wir es langsam, und so auch Petrus, der hier von Jesus hört: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus, der mit den Jüngern eben der Vertraute des Herrn war, der mehr verstanden hat, so können wir uns ausmalen, als die meisten anderen, als alle, die sonst vielleicht Jesus nur aus der Ferne kannten, auch er hört von Jesus: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Er wird in gewisser Weise eingeordnet von Jesus. Er ist nicht der, der zu sagen hat, wo es lang geht, sondern er ist der Schüler, der hört auf den Herrn, der von ihm sich zeigen lässt, was er tut, was für Zeichen er tut, wie auch dieses Zeichen eben der Fußwaschung, das er noch gar nicht begreift. Und an ihm ist es, das geschehen zu lassen. Vielleicht ein wenig wie wir jetzt in diesen 3 Tagen, dass wir gar nicht recht begreifen, was der Herr denn da tut. Dass wir gar nicht so den Eindruck haben, ich kann das erfassen oder ich kann da mitgehen. Ich kann es begreifen, was du da tust. Wenn dem so wäre, dann wären wir in guter Gesellschaft. Petrus auch, der eben von Jesus selbst gesagt bekommt, du verstehst jetzt noch nicht, was ich da tue. Aber er erlebt es. Und so gilt für Petrus und ich denke für uns alle immer wieder, was vor allem Lukas zu Maria schreibt. Mehrfach dort schreibt Lukas, dass Maria wohl nicht verstanden hat, was gerade geschehen ist, aber es im Herzen bewahrt hat. Es miterlebt hat, es bewahrt hat und dann im Laufe der Zeit, im Laufe ihres Lebens wurde es immer klarer. Und ist das nicht so auch bei uns, dass uns im Laufe des Lebens manches immer wieder eben neu, wie noch nie, neu aufgeht vom Leben Jesu, von dem, was er uns sagt, was er uns zeigt? Auch in jeder Phase unseres Lebens, wo ja verschiedene Aufgaben sozusagen uns gestellt sind. Als Kinder haben wir eine andere Aufgabe als Jugendliche, als Erwachsene, als Menschen, die Verantwortung übernehmen in Familie, Beruf, wo auch immer. Auch im Alter eine ganz eigene Aufgabe vom Herrn und damit auch immer wieder neu, dass der Herr uns zeigt, was er uns sagen möchte. Vielleicht durch ganz gewohnte Worte, durch ganz gewohnte Feiern, ganz neu, immer wieder neu. Möchte zu uns sprechen. Auch in diesen Tagen möchte er zu uns sprechen. Vielleicht durch Worte der Heiligen Schrift zum Beispiel, durch Worte auch der Lieder, vielleicht aber auch durch Schweigen, einfach durchs Schauen, durchs Dasein. Er möchte zu uns sprechen. Er möchte zu uns kommen, zu uns zu innerst sein Wort sagen, das uns belebt. Und so hören wir in der ersten Lesung, wie er die Eucharistie, wie er das Brot nimmt und die Eucharistie stiftet, indem er sagt, das ist mein Leib. Und dann den Auftrag gibt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Jünger haben damals als erstes diesen Auftrag erlebt. Und nicht umsonst feiern wir deswegen auch an diesem Tag ganz im Besonderen den Ursprung des Priestertums, der verbunden ist mit dem Ursprung der Kirche, die erlebt von der Eucharistie, von dem Geheimnis der Erlösung, das in der Eucharistiefeier gegenwärtig wird. Deswegen ist auch am Gründonnerstag, zumindest theoretisch, wird dort immer gefeiert die Chrisam-Messe im Dom. zu der im Besonderen eben alle Priester der Diözese eingeladen sind, die Chrisammesse, wo das heilige Chrisam, das Öl zur Taufe und auch zur Firmung und auch die anderen Öle zur Krankensalbung und für die Katechumenensalbung geweiht werden für das ganze Jahr. Und in dieser Messfeier auch stellt der Bischof die Frage an alle Priester, die sie gestellt bekommen, die Fragen, die sie gestellt bekommen haben bei ihrer Priesterweihe, um wieder neu Ja zu sagen. Neu Ja zu sagen zu dem Auftrag, tu dies zu meinem Gedächtnis. Der Auftrag des Priesters, vorzustehen der Feier im Namen Jesu, in der Vollmacht der Weihe, der Auftrag der ganzen Kirche, mit teilzunehmen, von innersten, von ganzem Herzen, sich dem Herrn zu geben. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum bittet er uns. Und warum tut er das? Warum sollen wir es auch immer wieder tun? Es gibt eine orthodoxe Tradition, die sagt, eigentlich genügt eine Eucharistiefeier für dein ganzes Leben. Warum, da sagt er, tut es immer wieder zu meinem Gedächtnis? Weil wir unterwegs sind. Unterwegs, ich möchte sagen, hin zu ihm. Hin zu einer Entfaltung unserer Seele, unseres Seins, durch unser, ja letztlich durch das, was er uns lehren möchte, dass wir einander gut sind. Wir können das Geheimnis des Lebens, das Christus uns lehrt und das er uns vorlebt, für das er uns geschaffen hat, zusammenfassen, dass wir einander gut sind und dass wir Gottes Güte empfangen und Gott gut sind, wenn wir es so wagen dürfen zu formulieren. Das Gutsein, so banal es klingen mag, ist das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis, für das jeder Mensch geschaffen ist. Und es ist das Geheimnis Gottes. Gott ist gut. Der Vater ist dem Sohn unendlich gut und der Sohn dem Vater. Und diese Güte, so lebendig ist sie, dass sie der Heilige Geist ist, der sich uns schenken möchte, damit auch wir werden können. Und so endet oder so vollendet sich, was wir in diesen drei Tagen feiern, eigentlich am Pfingsten, wenn uns der Geist noch einmal ganz besonders ausdrücklich vor Augen tritt, in die Seele treten möchte, dass wir tun können, wozu wir jetzt zusammengekommen sind, um zu feiern. Tut dies zu meinem Gedächtnis, damit ihr lieben lernt. Tut dies zu meinem Gedächtnis, damit ihr staunt und schaut und feiert, wie ich euch liebe. Tut dies zu meinem Gedächtnis, damit ihr in dieser Feier das Geheimnis eures Glaubens vor Augen, ja mehr als vor Augen, dass ihr eintretet in dieses Geheimnis, Geheimnis des Glaubens, seinen Tod aus Liebe zu uns und seine Auferstehung, unsere Zukunft, die er uns aus Liebe schenken möchte, das feiern wir. Zu seinem Gedächtnis hineingegeben in die Form des letzten Abendmahles, die recht bald eben eine sehr liturgische Form geworden ist. Noch Paulus berichtet da, Sie können im 11. Kapitel im Brief an die Korinther es nachlesen. In diese Form, in der wir tun, wie er uns aufgetragen hat, feiern, dass er uns bis zur Vollendung geliebt hat. Und all diese Feier hat ihren Sinn nicht darin, dass nur Gott wichtig wäre, sondern dass wir Gott wichtig sind. Dass er uns erlösen möchte. Woraus? Letztlich aus der Lieblosigkeit. Dass wir nicht gut sind. Dass wir auch oftmals gar nicht gut sein können, weil wir es irgendwie vielleicht verlernt haben. Weil andere uns vielleicht auch so bedrückt haben oder so unser Innerstes zerschlagen haben, dass wir kaum mehr wirklich lieben können. Er möchte uns erlösen. Vor allem, dass wir gut sein können, dass wir lieben können. Und deswegen nennt Johannes beim letzten Abendmahl vor allem dieses Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, wo er uns gut ist, und zwar als Erster. Es heißt an einer anderen Stelle, Gott hat uns zuerst geliebt. Was für ein Trost. Als Erstes sind wir geliebt. Als Erstes müssen wir nicht tun, sondern zulassen, annehmen, dass wir geliebt sind. Die Kinder, die können das am besten. Je kleiner, desto besser, möchte man fast sagen, im Leben. Und deswegen auch, sagt Jesus, dass wir werden sollen wie die Kinder. Lernen, uns lieben zu lassen. Lernen, dass wir unglaublich wertvoll sind in den Augen Gottes, weil er uns liebt. Weil wir ihm das wert sind, dass er selbst sein Leben am Kreuz gibt für uns. Wie kostbar sind wir für Gott. Und wenn das so ist, und das glauben wir, dann ist doch auch mein Nächster so kostbar. Wie könnte ich dann ihm die Liebe verweigern? Ihm das Gutsein verweigern? Wie könnte ich? Und doch tun wir es immer wieder. Wir verweigern dem anderen die Liebe. Ich meine damit nicht die Liebe, die der andere vielleicht von mir erwartet. Es mag sein, dass Gott mich gar nicht darum bittet, warum der andere scheinbar jetzt mich bittet. Es gilt immer auch zu prüfen oder zu unterscheiden, zu horchen, was will denn Gott jetzt von mir? Und doch, er will, dass ich ein Liebender werde. Und zwar nicht ein wenig, sondern immer mehr, immer mehr. Und wenn wir aufs eigene Leben schauen, können wir das nicht beobachten, dass Gott uns da herausgefordert hat? Meist durch andere Menschen. Vielleicht am deutlichsten durch die eigenen Kinder, die da waren und die unsere Liebe gefordert haben, herausgefordert haben, durch ihr Sein, durch ihr Dasein. So fordern auch wir übrigens durch unser Sein die Liebe Gottes heraus. Er kann nicht anders, als uns zu lieben. Der unendlich gute Vater, von dem die Bibel auch immer wieder im Alten Testament ganz wunderschön, in wunderschönen Stellen, seine mütterliche Seite oder ihn als mütterlich beschreibt, in mütterlicher Liebe. Gott, der uns zuerst geliebt hat, das braucht der Mensch, geliebt sein, damit er überhaupt lieben lernt. Und er braucht es auch immer wieder zu erleben, ich bin geliebt, auch wenn ich nicht geliebt habe. Und das ist die Barmherzigkeit des Herrn, der sogar am Kreuz eben nicht aufhört, uns zu sagen, ich liebe dich. Und dem Sünder sagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist seine Antwort auf unsere Lieblosigkeit. Vergib ihnen. Nichts anderes. Und so hat der Herr uns zuerst geliebt, um uns frei zu machen, damit auch wir lieben können. Und erst wenn wir das anfangen, haben wir die Freiheit wirklich gefunden. Erst wenn wir anfangen und anfangen wollen, immer neu anfangen wollen, lieben zu lernen, erst dann wird die Erlösung, die Gott uns schenkt, ja, die er schon geschenkt hat, in uns Raum greifen. Wenn wir Nein sagen würden, nein, ich möchte den Nächsten nicht lieben, dann würden wir auch Nein sagen zur Liebe des Herrn. Es ist wie ein und dasselbe. Wir können nicht das eine bejahen und das andere nicht. Oder auch umgekehrt. Wenn wir die Liebe zum Nächsten bejahen, dann bejahen wir auch die Liebe zu Gott. Und so lädt er uns ein, dass wir heute zu beidem uns neu aufmachen, zu staunen über die Liebe des Herrn und ihn zu bitten, dass wir auch staunen über den Nächsten, der so unendlich kostbar ist. Jeder. Auch der, den die Gesellschaft nicht mehr für kostbar erachtet. Auch der, der mich selbst vielleicht abstößt. Auch der, der mein Feind ist, den ich also mit Sympathie vielleicht gar nicht lieben kann und übrigens auch nicht muss. Aber dass er für Gott wertvoll ist, das darf ich niemandem absprechen. Und das möchte ich niemandem absprechen. Und so können wir heute den Herrn bitten, dass er uns die Füße wäscht. Das heißt, dass er uns zeigt, wie gut er uns ist, wie klein er sich macht. Auch wenn wir es gar nicht begreifen und uns nicht würdig empfinden, wie Petrus hier, Herr, geh weg von mir. An einer anderen Stelle sagt er sogar, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Wir dürfen es zulassen. Ja, der Herr bittet sogar, dass wir es zulassen, dass er uns nahe kommt, dass er uns gut ist, dass er uns unendlich kostbar findet. Und dass er das, was nicht kostbar ist, das Nicht-Gute in uns, die Lieblosigkeit, dass er die nicht ganz oben wie eine Überschrift über unser Leben stellt, sondern im Gegenteil, dass er sie abwäscht und sagt, komm, wir fangen neu an. Komm, lerne neu lieben. Komm, übernimm die Verantwortung, zu lieben deinen Nächsten. Lassen wir uns die Füße waschen von ihm, staunen wir über ihn und dann wird er uns neu befähigen und aussenden, dass auch wir uns ein Beispiel nehmen und so handeln, wie er gehandelt hat. Halten wir inne einen Augenblick, staunen wir, wie er uns die Füße wäscht und gleichzeitig bitten wir, dass wir selbst auch immer mehr es lernen, einander die Füße zu waschen, in Demut und in Liebe. Amen.